Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
Zip FM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu Zip FM vom Donnerstag, dem 3.2.2011. Die Leute sind Kastoren auf Straßenbahnschienen, die israelischen Anarchists Against the Wall sowie der arabische Frühling. Am 15. 16. Februar soll der Castor-Transport mit der Atomsuppe aus dem ehemaligen Kernforschungszentrum Karlsruhe rollen. Sein Ziel ist das Ostsee-Wartenlobmin. Das Kernforschungszentrum wurde umbenannt in Campus Nord des Karlsruher Instituts für Technologie, kurz KIT. Das Karlsruher Atommüllproblem bleibt aber dasselbe und soll buchstäblich abgeschoben werden. Diesmal nicht in die Asse, sondern ab in den Osten nach Lubmin. Markus vom Freien Radio für Stuttgart sprach mit Holger von den südwestdeutschen Anti-Atom-Initiativen über den Transport und die geplanten Protestaktionen.
Vielleicht konkret, was ansteht jetzt im Südwesten, vor allem, also Schwerpunkt wäre jetzt hier, wir sind ja in Stuttgart, die Aktionen zu diesem Castor-Transport im Südwesten in Karlsruhe.
Ich würde es von hinten aufrollen, um zu erklären, wie wir zu unseren Planungen gekommen sind. Aufgrund der Lage in Lubmin, sprich, wo wurden wann Polizeieinheiten einquartiert in Hotels und so weiter, ist von dort ausgekommen, am 17. Februar soll das Teil in Lubmin ankommen. Und dann kann man halt zurückrechnen, wann muss es denn dann in Karlsruhe abfahren. Und das ist der 16. Am 16. muss das Ding abfahren. Und in Karlsruhe ist eine sehr besondere Situation. Das ist kein Castor-Transport, wie wir es schon so halt kennen, sondern dieser Castor-Transport fährt über Straßenbahnschienen durch Karlsruher Wohngebiete. An den Haltestellen direkt vorbei, direkt durch Wohngebiete an ganz normalen Straßenbahnhaltestellen fährt das Teil vorbei, weil Karlsruhe eine Besonderheit hat. Die haben von der Spurbreite her eine Straßenbahn, die mit der Bundesbahnspur gleich ist. Das heißt, man kann mit einer Karlsruher Straßenbahn, das haben die mal Werbung gemacht, bis über die Alpen nach Italien fahren. Man kann aber auch mit dem Castor durch das Wohngebiet fahren und das werden sie tun.
Und ihr wollt das verhindern?
Wir wollen das verhindern. Und wir denken natürlich, naja, also wenn wir uns in die Lage der Leute reinversetzen, die das organisieren, wenn wir das machen würden, na, wir würden es nachts machen und nicht dieses Risiko in Kauf zu nehmen, dass wir der Presse Bilder liefern, wie die Castoren durch abgesicherte Haltestellen durchfahren. Das würde ich der Presse nicht bieten wollen, wenn ich so einen Transport organisiere. Das heißt, wir gehen davon aus, vom 15. auf den 16. irgendwann in der Nacht wird der Transport abfahren. Und dazu haben wir uns überlegt, es ist nachts, es ist mitten unter der Woche, wie bekommen wir da Leute hin? Es ist wahrscheinlich auch nicht allzu warm, es ist schließlich im Februar. Und da haben wir uns gedacht, das Einzige, was gegen Kälte hilft, ist sich warm tanzen. Und deswegen wurde die Nachttanzblockade ins Leben gerufen. Und wir wollen den Castor schon vor der Abfahrt sozusagen zum Umdrehen zwingen, mit einer Nachttanzblockade.
Und das Ganze in Karlsruhe oder Vororten von Karlsruhe?
Ja, das ist Karlsruhe, wenn man das sich irgendwie mal auf irgendeiner Karte im Internet anguckt, das ist Neureuth. Leopoldshafen ist direkt dort beim Forschungszentrum und dann über Leopoldshafen, Neureuth fährt das Ding dann durch die Wohngebiete. Und wir werden uns, denke ich, auf Neureuth konzentrieren und dort vor Ort die Nachttanzblockade platzieren.
Nicht jeder kann mitten in der Nacht den Castor stoppen oder gegen den Castor-Transporter aktiv unterwegs sein. Gibt es auch Vorfeldaktionen,
ja,
Möglichkeit,
klar,
sich klar auch tagsüber einzubringen?
Natürlich haben wir auch an die Leute gedacht, die nun mal keinen Urlaub dafür nehmen können oder keinen kriegen. Und die nicht Studenten sind und die brauchen einen Samstag und da haben wir uns gedacht, wir machen am 12., beziehungsweise das haben wir uns eigentlich gar nicht gedacht, sondern das ist einfach eine Vorgabe, die Leute in Lubmin machen am 12. ihre Auftaktkundgebung und da haben wir gesagt, na gut, das ist keine Problematik in Lubmin, dass die den Müll nicht dahin haben wollen, sondern das ist ein generelles bundesweites Problem. Es wird weiterhin Atommüll hin und her geschoben, um so zu tun, als ob es eine Lösung gäbe, als ob Müll irgendwie an einen anderen Ort verfrachtet werden könnte und da wäre dann irgendetwas anders und besser. Das ist natürlich Quatsch. Es steht da genauso in der Blechhalle, wie er das in Karlsruhe tut. Und deswegen haben wir gesagt, das ist ein bundesweites Ding. Und wenn am 12. die Leute in Lubmin die Demo schon angesetzt haben, ihre Auftaktkundgebung, dann werden wir das in Karlsruhe genau so auch tun und uns sozusagen mit dem schönen Wort solidarisch ja, in Karlsruhe auf dem Marktplatz treffen, 12 Uhr. Und wir wollen es nicht so arg lange mit der Kundgebung halten. Also es wird natürlich irgendwie kurze Reden geben und Musik. Aber wir wollen danach eigentlich gleichzügig ausströmen und die Stadt ein bisschen verunsichern und den Leuten klar machen, dass auf ihrem Straßenbahnschienennetz der Kaster rollen wird.
Der hochriskant ist, wenn er hier durch die Stadt fährt. Ihr habt Aufrufe, Plakate nehme ich an, Infomaterial.
Alles zu finden auf der Seite www.nachttanzblockade.de.
Ich wiederhole nochmal die Termine. Das war Samstag, der 12. Februar, die Kundgebung in Karlsruhe auf dem Marktplatz und dann 12 Uhr und die Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 15. 16. Februar, zumindest nach dem aktuellen Stand der Dinge. Nachttanzblockade in Karlsruhe.
Genau, nachttanzblockade.de, und das ist auch ganz wichtig, dass die Leute sich dort auf dem Laufenden halten, denn ich kann dir nicht zufällig keinen konkreten Straßennamen und Ort sagen, wo das sein wird. Ich kann dir auch nicht zufällig die Uhrzeit nicht klar sagen, sondern das sind Dinge, die entwickeln sich immer relativ spontan. Das heißt, es wird in den Tagen vorher konkreter werden. Das heißt, die Leute müssen gucken, dass sie auf der Webseite sich informieren und auf dem Laufenden halten. Das ist noch ganz wichtig zu erwähnen. Es wird von den südwestdeutschen Anti-Atom-Initiativen wieder einen SMS-Verteiler geben, so wie beim letzten Transport auch. Die Anti-Atom-Bewegung, die Leute aus Lubmin haben uns gebeten, das wieder zu organisieren. Und es wird für die gesamte Zeit des Castor-Transportes, also auch nicht nur, wenn er hier im Süden ist, sondern auch die restliche Zeit über, wenn er durch die ganze Republik fährt, wird es einen SMS-Verteiler geben. Das heißt, alle Leute, die keinen Internetanschluss haben, die nicht auf castorticker.de gucken können, wo der Castor ist oder sich informieren und die vielleicht im Gebüsch sitzen und warten auf Informationen, wo denn jetzt der Transport ist, damit sie irgendwie zuschlagen können, die können sich diesen SMS-Verteiler buchen und brauchen nur eine Mail schicken mit ihrem Namen und also Vorname, Nachname brauchen wir, um das einzutragen zu können in unsere Listen und die Telefonnummer, an die es gehen soll. Das Ganze ist werbe- und kostenfrei, also beteiligt euch am SMS-Verteiler und guckt auf nachttanzblockade.de.
Ja, vielen Dank an Holger von den Südwestdeutschen Anti-Atom-Initiativen bzw. der Nachttanzblockade.
Ja, danke dir fürs Interview.
Tschüss.
Tschüss.
Arabischer Frühling heißt es in allen Medien. Doch in die Begeisterung mischt sich auch Skepsis. Was kommt denn nun nach Ben Ali und Mubarak? Etwa die Islamisten? Und wie verhält sich Europa zu den revolutionären Veränderungen der letzten Tage? Nils Wetzel von Rheinland Dreieckland in Freiburg sprach mit Professor Werner Ruf, Maghreb-Kenner und Friedensforscher, über die Ursachen der Aufstände, die Rolle des Militärs und des politischen Islam und nicht zuletzt über die Verantwortung Europas.
Sind die Ursachen für Revolutionen und Unruhen in Tunesien, Ägypten und den angrenzenden Staaten denn vergleichbar?
Zum größten Teil ja. Die Ursachen sind ganz einfach eine korrupte, kleptokratische Herrschaft, die in beiden Ländern gilt, verbunden mit einer wachsenden Verarmung nicht nur der Massen, sondern eben auch der Mittelschichten durch die neoliberale Politik, die dort getrieben wird. Das sind die eigentlichen Ursachen. Dass das in Tunesien einen solchen Gang, einen solchen Prozess genommen hat, das hätte eigentlich niemand erwartet. Und trotzdem hat also auch die gnadenlose Repression, die Ben Ali am Anfang gemacht hat gegenüber den sozialen Protesten in Mitteltunesien, dann dazu geführt, dass sich immer mehr Leute solidarisiert haben und auf einmal einmal haben die Menschen kapiert, es geht ja, wir können. Und dann kam diese Lawine ins Rollen und hat dazu geführt, dass er also wirklich wie ein Dieb in der Nacht, und er war ein Dieb, davongejagt worden ist.
Von der EU aber wurde er trotzdem jahrelang hofiert. Jetzt nach seinem Sturz wurden dann ruckzuck seine Konten eingefroren. Im November gab es in Ägypten Parlamentswahlen. Da hielt sich der europäische Protest gegen Fälschungen und Einschüchterungen ja in sehr engen Grenzen. Gestern lautete plötzlich die Schlagzeile vieler Zeitungen: EU-Außenminister fordern freie Wahlen. Muss sich die Europäische Union den Vorwurf gefallen lassen, ihr Fähnchen nach dem Wind zu hängen?
Denke ich, gehört zum politischen Geschäft sowieso dazu. Nein, aber die EU muss sich zwei Vorwürfe gefallen lassen. Nämlich erstens, dass sie immer mit gespaltener Zunge gesprochen hat. Sie hat verbal immer Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, freie Wahlen und dergleichen eingefordert, hat dem aber nie Taten folgen lassen, denn das eigentliche Interesse der EU, wie übrigens auch der USA, war Stabilität. Und Stabilität hieß, wir unterstützen diese Diktaturen bedingungslos. Sie halten uns, zumindest haben sie das behauptet, den Islamismus vom Halse. Sie machen eine neoliberale Wirtschaftspolitik. Und ich denke, hier liegt ein ganz entscheidender Grund. Da ist die EU nämlich sogar Teil des Problems. Die EU hat gerade mit Tunesien über den Assoziierungsstatus dafür gesorgt, dass das Land völlig seine Märkte öffnete für Investitionen, aber vor allem auch für industrielle Fertigwaren. Das hat dazu geführt, dass eine beginnende Kleinindustrialisierung von kleinen und mittleren Unternehmen zusammengebrochen ist, weil diese kleinen Unternehmen den Billigpreisen der europäischen Fertigwaren nicht standhalten konnten. Die Investitionsgesetze sahen vor, dass die Firmen für viele Jahre ihre Profite ohne Zölle, ohne Steuern zurückführen könnten und so weiter. Das war eine Plünderökonomie, an der die EU nicht unbeteiligt war.
Die EU hat jetzt kürzlich, Ende letzten Jahres, dem libyschen Diktator Gaddafi 50 Millionen Euro zugesagt, damit Libyen die Grenze für Flüchtlinge aus Schwarzafrika dicht macht. Welche Rolle spielen denn die Länder des Maghreb und auch Ägypten als Transitländer für Flüchtlinge aus Afrika?
Da ist es genauso. Auch diese Regime erhalten in der Regel zwischen 40 und 50 Millionen Euro pro Jahr, damit sie uns die Flüchtlinge vom Halse halten. Das ist eine unsägliche Politik. Es soll allein in Tunesien 13 geheime Lager für Flüchtlinge geben, von denen niemand etwas weiß. Es ist in Marokko Praxis, dass Flüchtlinge aufgegriffen, auf LKW gepackt und in der Wüste wieder abgekippt werden, ohne Handy, ohne Wasser, ohne alles. Das ist eine mörderische Politik und da bedienen wir uns dieser Despoten und waschen dann unsere Hände in Unschuld. Das ist ein unsäglicher Skandal. Nur, wenn wir Flüchtlinge sagen, dann denken wir immer an die Menschen aus Schwarzafrika, die versuchen, über das Mittelmeer zu kommen, und bedenken nicht, dass auch vom Maghreb selbst, also gerade aus Tunesien und Marokko, sich fast jede Nacht Boote auf den Weg machen, um an die spanische Küste zu kommen. Mindestens 90% der Menschen kommen dabei um. Der Rest wird in der Regel zurückgeschickt. Also das sind ganz, ganz fürchterliche Sachen.
Tatsächlich hat das Militär ja aber auch, also das ist ja im Moment gerade ein bisschen im Umbruch, aber eine systemerhaltende Position. Und gerade der Einsatz vom Militär im Inneren wird jetzt von der Friedensbewegung stark kritisiert.
Das ist völlig richtig. Ich meine, dass das Militär in erster Linie der Repression im Inneren dient und das auch in der Regel tut, das steht außer Frage. Und da ist natürlich spannend, was jetzt in Tunesien passiert ist, was auch in Ägypten sich anzudeuten beginnt, dass die Armee offensichtlich nicht bedingungslos diesen repressiven Job macht. Nun kann man darüber rätseln, warum. Ich denke, in Tunesien dürfte etwas dran sein, dass tatsächlich die Armee, die von Ben Ali auch weit von der Macht weggehalten wurde, sich als Teil des Volkes verstanden hat und deswegen nicht auf die Brüder und Schwestern, die auf der Straße demonstrierten, schießen wollte. Andererseits, die hohen Offiziere der tunesischen wie auch der ägyptischen Armee haben amerikanische Militärakademien durchlaufen, haben also selbst gute Beziehungen dorthin, und es könnte wohl sein, darauf deuten auch Reisen von hochrangigen US-Diplomaten nach Tunesien hin, dass man gesagt hat, hört mal, der Diktator hat abgewirtschaftet, wir versuchen es mit euch. Und Ähnliches könnte in Ägypten passieren, dass man sagt, die Situation ist einfach nicht haltbar. Dann versuchen wir mit einer Armee, die sich jetzt als Freund des Volkes präsentiert, wieder eine einigermaßen uns genehme Ordnung aufzubauen und insbesondere die besonderen Beziehungen zu Israel eben zu festigen.
Also die Armee auch als Bollwerk gegen eine Machtübernahme der Islamisten?
Es ist einfach so, wir müssen mal einfach aufhören, uns dieses Gespenst dauernd vor uns herzutragen, der Islamismus. Die Islamisten, die gibt es so nicht. Das ist ein riesenbreites Spektrum von Bewegungen, Parteien, Gruppierungen. Man kann das auch nicht mit dem Iran vergleichen. Und wenn wir uns die Islamisten jetzt anschauen, beispielsweise die Nahda-Partei in Tunesien mit Rashid Ghannouchi, das sind gebildete Leute, das sind keine Fanatiker, das sind keine Radikalen, wie etwa in Algerien der Prediger Belhaj es war. Mit den Leuten kann man reden und diese Leute werden ein demokratisches Spiel mitmachen.
Welches Vorgehen erwarten Sie denn nun von der Europäischen Union? Sollte die EU jetzt nicht deutlicher und klarer noch für die Demokratisierungsbewegung Stellung beziehen?
Ich denke, das tut sie. Verbal hat sie es ja schon seit 20 Jahren getan. Aber es wird auch darum gehen, dass man sagt, wir wollen weiterhin unsere wirtschaftlichen Interessen wahrnehmen. Es gibt ein sehr schönes Positionspapier des Repräsentanten der Hans-Seidel-Stiftung, also der CSU-nahen politischen Stiftung in Tunis, der sagt, wir müssen also jetzt um jeden Preis die Marktöffnung erhalten, wir müssen um jeden Preis weiterhin versuchen, hier präsent zu sein. Die letzten Barrieren und Handelshemmnisse müssen fallen. Die Investitionsgesetze müssen noch weiter verbessert werden. Das ist natürlich genau das, was weiterhin soziales Elend produzieren wird und die sozialen Spannungen steigern wird. Da müsste die EU von ihrem neoliberalen Kurs herunter, was ich allerdings im Augenblick nicht so sehe.
Soweit der Maghreb- und Islamismus-Experte Professor Werner Ruf zu den Umwälzungen in Nordafrika und der Rolle Europas.
Anders als Ägypten oder Tunesien wird Israel noch als einzige Demokratie der Region bezeichnet. Doch die systematische Diskriminierung arabischer Israelis wird nicht nur im Ausland kritisiert. Auch die israelische Gruppe Anarchists Against the Wall wendet sich gegen Missstände wie zum Beispiel den Mauerbau zum Westjordanland mittels direkter Aktionen. Hanne von der Focus Europa Redaktion sprach in Tel Aviv mit einem Mitglied der Gruppe.
Die Gruppe existiert eigentlich schon 7 Jahren, vielleicht schon 8, und ist hauptsächlich aktiv mit Palästinenserinnen in den besetzten Gebieten. Bei der Organisation von Demonstrationen, Beteiligung von Demonstrationen gegen die Mauer, gegen Siedlungen, andere direkte Aktionen, nur gewaltfreie direkte Aktionen und auch innerhalb Israel direkte Aktionen und Demonstrationen durchzuführen. Das alles, ich würde gerade jetzt sagen, der Schwerpunkt heutzutage ist hauptsächlich die Begleitung von palästinensischen Demonstrationen und Aktionen auch innerhalb Israel. Die Idee von dieser Gruppe war, ich glaube von Anfang an, so der Name sagt das schon alles, gegen Zäune, gegen Mauern zu sein im Allgemeinen. Das heißt, zusammenarbeiten mit Palästinensern, nicht nur zu sagen, wir sind in Solidarität, sondern diese Zusammenleben, Zusammenarbeit auch auszuleben. Und das ist eigentlich die einzige Ideologie, die wirklich das stark ist, so anti-autoritär. So, wir haben keine Führer, wir haben keine autoritären Strukturen. Und die Zusammenarbeit mit Palästinensern, die demokratisch und antikolonialistisch gemacht werden soll.
Kannst du vielleicht noch mal kurz beschreiben, was sozusagen die Praxis von Anarchists Against the Wall ist, was die Demonstration anbelangt? Weil ihr habt ja jetzt schon über Jahre sozusagen immer eine Demonstrationspraxis, dass ihr immer wieder an verschiedenen Orten mit zu Demonstrationen aufruft. Wo finden die statt?
Was passiert ist, dass palästinensische Dörfer organisieren Demonstrationen und wir kommen hier dahin in ihren Einladungen, also sie einladen uns an und wir kommen. Ja. Praxis ist unterschiedlich, es geht von jedem Dorf, ist in jedem Dorf ein bisschen unterschiedlich. Ich würde sagen, in einigen Fällen machen wir eigentlich Demonstrationen, wo wir auch direkte Aktionen machen können, das heißt das Zaunanlage irgendwie kaputt zu machen, Kameras von der Armee irgendwie kaputt zu machen, solche Sachen oder die Bauarbeiten zu verhindern. Das sind normalerweise, was wir uns wünschen eigentlich auch, so dass es ein bisschen aktiver wird. Normalerweise aber ist das fast unmöglich, weil die Armee ist schon vorbereitet und schießt auf uns an, bevor wir ein Resource gehen oder schaffen, was wir machen wollten. Wir gehen vom Dorf aus, es gibt da Soldaten, sie sehen uns. Wenn wir da als Israelis sind, dann schießen sie nicht scharf, weil sie dürfen nicht scharf schießen, wenn da Juden sind. Deswegen gehen wir auch dahin ganz oft. So, das ist der Hauptgrund, warum wir dahin gehen, weil um unsere palästinensischen Genossinnen zu schützen. Dann schießen sie uns mit anderen Sachen, so Rubber Bullets, so Gummigeschosse, Tränengas. Normalerweise schießen sie auch die Tränengas an uns, so nicht über uns, sondern dass die Kanistern, die Geschosse auch unsere Freunde treffen, und davon sind auch einige Genossinnen gestorben. Normalerweise ist es auch ganz deprimierend. Wir machen das immer noch, weil die Palästinenser das machen und wir beteiligen uns in ihren Aktionen und irgendwie auch schützen sie vor militärischer Gewalt. Aber das ist so, unsere Alltagsdemonstration sieht so aus. So, wir gehen dahin, wir kriegen was von der Armee und gehen zurück nach Hause. Wir versuchen auch direkte Aktionen zu machen, was ein bisschen schwieriger ist. Wir werden auch beobachtet, es ist nicht so einfach, Sachen zu tun, ohne dass die Armee, die Geheimdienste oder sowas davon wissen. Es ist ein kleines Land, wir sind eine kleine Zelle, wir sind alle unter Beobachtung.
Ja. Und wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit den Palästinensern, die ihr unterstützt? Weil die, wenn du von Dörfern sprichst, du hast vorhin erwähnt, dass sich die palästinensischen Gruppierungen in ja so einen ganzen Komitees zusammenfinden. Das sind dann sozusagen unterschiedliche Parteien, also eigentlich fast alle Parteien, die es auf palästinensischer Seite gibt.
So in jedem Dorf ist auch unterschiedlich vom Dorf zum Dorf, in welcher Partei und welche Gruppen da aktiv sind, aber es ist normalerweise so, dass wenn ein Dorf sich entscheidet, oder Menschen im Dorf entscheiden sich, Demonstrationen durchzuführen, sich zu organisieren, schließen sich ein in einem Volkskomitee. Und da sind normalerweise alle Repräsentanten von Parteien, die im Dorf aktiv sind. Es gibt auch Dörfer, wo einige Parteien nicht aktiv sind. Einige NGOs, die vielleicht im Dorf sind, oder Frauenorganisationen zum Beispiel. Dann manchmal auch Familien, wenn bestimmte Familien da nicht vertreten sind und doch vertreten sein wollen. Es ist alles so, es ist wirklich in jedem Dorf ist ganz unterschiedlich, funktioniert das. Und mit denen arbeiten wir. Und die Idee ist immer, dass wir arbeiten mit einem Dorf, mit einem Wohnort, so nicht nur mit einer Gruppe. So, wir arbeiten nie mit einer Partei. Wir sitzen nie wir und Fatah oder wir und PFLP, sondern machen das immer als ganz klar, wir nicht mit Partei vertreten. So. Wir wissen, alle unsere Genossinnen sind in irgendwelche Partei, aber sind immer noch da nicht als ihre Parteifunktion, sondern als Teil von der Volkskomitee.
Seid ihr schon mal auf richtige Probleme gestoßen, jetzt auf Seiten der Palästinenser, dass die gefragt haben, was wollt ihr eigentlich als Israelis oder als Juden, dass sozusagen die sehr, sehr stark identitär denken, also sagen, das ist doch sozusagen unsere palästinensische Sache, ihr seid doch sozusagen die anderen.
Nee, nie. Das war nie ein Problem irgendwie. Das Problem am Anfang war, dass die Palästinenser wussten nicht, wer wir sind. Sie dachten, wir sind irgendwelche komische Linkszionisten und haben uns immer gesagt, ja, ich saß 2 Jahre im Knast oder ich war 3 Jahre, so die palästinensischen Genossen haben uns erzählt und haben gesagt, ja, sie haben uns vorgeworfen, dass wir Steine geworfen haben, aber wir haben nie Steine geworfen. Und wir haben sie immer angeschaut und so, warum nicht? Und es ist kein Problem, Steine zu werfen, wir machen das auch. Einige von uns vielleicht. Und es war immer so ein bisschen problematisch am Anfang, ihnen klar zu, weil Palästinenser meistens in dieser Region, viele von denen haben gearbeitet in Israel, haben Kontakt zu Israelis und sie wissen, es gibt Linken auch, aber sie hatten eigentlich nie Kontakt zu Linksradikalen. Es war ein bisschen schwierig zu denen beizubringen. Sie waren total froh, dass wir da seien und haben nicht genau verstanden, dass wir nicht nur als Linksliberalen und so irgendwie für Frieden sind, sondern dass wir uns an ihrem Kampf anschließen wollen. Und als sie das verstanden haben, so die uns nicht kannten, waren sie viel so sehr froh und immer sehr, sehr froh. Wir hatten nie Probleme, wir hatten nur, es gibt kulturelle Probleme, es gibt auch Probleme ganz oft mit zum Beispiel, wie man sich verhalten soll in einem palästinensischen Dorf, der ein bisschen so muslimisch geprägt ist und religiös. So, wie kleidet man sich und was darf man tun, was darf man nicht tun? Zum Beispiel würde ich mit meinen Freundinnen Hand in Hand gehen und küssen ein bisschen in einem. Nee, würde ich das nicht machen. Und So bestimmte Kleider würde man auch nicht tragen in einem palästinensischen Dorf aus Respekt und auch weil da ist ein bisschen ein Problem. Aber eigentlich ein Problem wegen unserer Israel sein war nie so, nicht in diesen Dörfern. Einfach nie. Sie waren immer sehr, sehr froh. Das ist der einzige, so sie wussten, so es war sehr, als wir zu einiges against the wall geworden sind, war es, dass wir waren in einem Dorf hauptsächlich aktiv und da wurden wir auch angeschossen und ein Genossen von uns, ein israelischer jüdischer Genossen, wurde in seine beide Beine mit Scharfgeschosse angeschossen. Er ist fast gestorben. Und das war überall in den palästinensischen Nachrichten. Und als sie das gesehen haben, dass israelische Juden angeschossen werden mit Palästinensern, das verstanden haben, wir wurden eingeladen von allen Dörfern.
Soweit ein kurzer Auszug eines Gespräches, das in Tel Aviv geführt wurde mit Josip von der Gruppe Anarchists Against the Wall. Das ganze Gespräch über eine halbe Stunde lang lässt sich nachhören auf www.freieradios.net.
Das war's auch schon wieder von ZIPFM, dem Infomagazin der Freien Radios. Wie immer hier noch einmal die URLs zum Weiterlesen oder Hören. Alle Einzelbeiträge sowie die gesamte Sendung findet ihr unter freie-radios.net. Mehr über die Aktionen rund um den Castortransport von Karlsruhe nach Lumiden gibt's auf www.nachttanzblockade.de. Dort findet ihr auch den genauen Streckenverlauf durch Karlsruhe und von Karlsruhe nach Lumiden. Das Infotelefon erreicht ihr unter 0160 983 76304. Mehr über die Anarchists Against the Wall erfahrt ihr auf deren Homepage ourwalls.org. A wie Anarchists und dann walls wie Mauern.org. Es verabschiedet sich für heute Tina Gewehr für die Redaktion ZIPFM.
ZIPFM.
Das Infomagazin der Freien Radios.